Morgen und herzlichen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, hier ein bisschen was zu erzählen zur Ehre des Herrn, der einfach fantastisch ist. Und so wie wir das erlebt haben, so sagen wir in den letzten 5,5 Jahren sind wir gläubig jetzt und gehen mit Jesus. Ganz wesentlich in der Gemeinde, auch mit Uwe in der Elim in Hamburg in den vergangenen Jahren zusammen gewesen und haben also wirklich Gewaltiges schon erleben dürfen, denn es ist immer ein Vorrecht und eine Gnade, überhaupt den Herrn so mächtig wirken zu sehen und dann auch noch so nah und mit einem und in einem und durch einem und überhaupt, so wie es eigentlich für uns ja vorgesehen ist. Ich denke, wir gucken mal so ein bisschen, dass wir das mit der Zeit alles hinbekommen. Man könnte jetzt so ein paar Tage erzählen. Uwe bat mich, dann komm noch mal und erzähl, wenn ihr da seid, ein bisschen, was ihr erlebt habt. Also gebt mal Zeugnis. Und so will ich das jetzt also auch tun, ein bisschen was erzählen, wie es uns ergangen ist in den 5 Jahren jetzt. Man muss sagen, also meine Frau und ich, wir sind beide Ärzte seit vielen Jahren, kann man sagen, so seit 20 Jahren. Und haben vorwiegend im Krankenhaus gearbeitet, in verschiedenen Krankenhäusern, bis ich dann irgendwann mal sehr schwer krank geworden bin vor 6 Jahren an einer chronischen Stirnhöhlenentzündung, gelitten hatte so über ein Vierteljahr, so mit über 40 Fieber, trotz Antibiotika. Die HNO-Ärztin sagte, das muss alles aufgemacht werden da oben und hatte mir das recht anschaulich dargestellt. Ich kannte die Operation ja auch, wollte ich nicht, hatte ich auch große Angst davor, weil ein Kollege von mir gerade so ein paar Wochen vorher mit 34 Jahren daran gestorben war. Es war innerhalb von ein paar Stunden eine Meningitis geworden. Und sein zweites Kind war gerade 2 Wochen alt und ist dann halt innerhalb von 4 Stunden tot gewesen. Das wissen die wenigsten, dass man eben an Stirnhöhlenentzündung auch sterben kann. Mir war das also sehr deutlich dann da vor Augen geführt. Und dann sagte ich, oh, und ich will mich auch nicht operieren lassen, hatte noch eine Prüfung vor mir und überhaupt hat, also mir ging es ja auch ziemlich schlecht mit diesem Fieber da immer. Und dann sagte eine Bekannte, Mensch, geh doch mal in eine Gemeinde, es gibt freie evangelische Gemeinden, christliche Gemeinden, die für Kranke beten. Und dachte, schaden kann es nicht. Wir waren vorher immer sehr aktiv suchend, könnte man sagen, im esoterischen Bereich gewesen, so mit Yoga, Meditation, sehr intensiv, so über 15 Jahre, jedes Jahr nach Indien fahren für mehrere Wochen. Dann wirklich sehr diszipliniert über, viele, viele Stunden am Tag, immer mindestens 6, auch hier in Hamburg neben den ganzen Arbeiten zu meditieren und unsere Yoga-Übungen zu machen, trotz der 80 bis 100 Stunden, die man ja als Assistenz im Krankenhaus so in der Regel arbeitet pro Woche. Wir waren da sehr, sehr trainiert im Diszipliniertsein, könnte man sagen, hatte uns aber alles nichts geholfen. Und im Gegenteil, ich war dann eben auch sehr schwer krank geworden und auch vorher war vieles, was nicht so toll war. Man könnte das jetzt nicht als Heilsweg bezeichnen, so diese Suche da im esoterischen Bereich. Ist ein etwas anderes Thema. Aber dann war es eben so, dass wir dann gesagt haben, okay, schaden kann es nicht, wir probieren das mal und ich stand mit dem Rücken zur Wand. Da gesundheitlich eben, also sind wir hingefahren, Pfingstgemeinde in Kiel, Billy Smith war damals als Heilungsevangelist eine Woche aktiv, hatte jeden Abend Gottesdienst gehalten, Heilungsgottesdienst. Und wie es sich so ergab, war es dann an dem Abend das Thema Atemwegserkrankung. Er ließ sich jeden Tag das Thema des Abends zeigen. Und wie gesagt, Atemwegserkrankung, und dann saß er also da vorne, es war, weiß ich nicht, vielleicht 400-500 Menschen waren da. Und er saß, der Banknachbar, also die was haben, die sollen mal aufstehen und der Banknachbar soll mal die Hand auf die Schulter legen von den Betreffenden. Und dann hat er, also wer ihn kennt, er ist ja da recht unspektakulär, gesagt, so, und nicht so, lieber Gott, bitte mach doch gesund so. Also wie gesagt, er ist da sehr nüchtern. Und dann sind wir nach Hause gefahren und am nächsten Tag war ich gesund. Und das fand er natürlich ganz toll. Kein Fieber mehr, nichts mehr, es war alles in Ordnung. Da sagst du mir, das ist ja klasse. Ja. War wirklich sehr schön. Da haben wir ja noch mehr, da fahren wir also gleich heute Abend wieder hin. Und ich hatte eine schwere Neurodermitis, also wo ich mich jeden Tag so eincremen musste, so mit an den Ellenbogen und so, wo das sonst so trocken wird und auch blutig, rissig. Das ist ja sehr unangenehme Erkrankung. Über viele Jahre, weit über 10 Jahre schon, also so, dran gelitten. Und wir fuhren dahin und an dem Abend, man soll es nicht glauben, Thema Hauterkrankung. Und dann war es halt so, dass circa 200 Leute aufstanden, die alle was hatten. Natürlich nicht nur Neurodermitis, Schuppenflechte, Hautkrebs, alles Mögliche. Und sie konnten auch nicht alle nach vorne kommen. Be healed. Und das war das Heilungsgebet. Und dann sind wir nach Hause gefahren und am nächsten Morgen, ich habe eine geweckt, das darf ja wohl gar nicht wahr sein, nichts mehr da. Seid ihr auch nicht wiedergekommen. Ja. Zur Ehre unseres Herrn. Das fanden wir ja richtig klasse, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite fingen da bei uns alle möglichen Fragezeichen an. Wie kommt denn das, dass keiner weiß, dass es sowas gibt? Wir als Ärzte strampeln uns ja oft ab, sind ja sehr hilflos in vielerlei Hinsicht. Und ich meine, wenn es dann doch so einfach hier ist. Also das müssten wir eigentlich alle wissen, dass man einfach in einen christlichen Gottesdienst gehen kann und da wird man dann geheilt im Gebet. Das ist, scheint's ja so, weil wir hatten vorher von der evangelischen Landeskirche so einmal im Jahr, wenn überhaupt, zum Gottesdienst, da Weihnachten, aber das war für uns ja auch schon seit 15 Jahren eigentlich nicht mehr, obwohl wir noch in der Kirche geblieben waren, aber also konfirmiert und getauft. Da hatten wir das allerdings auch noch nie so erlebt, muss man auch sagen. Und dann dritter Abend, okay, nicht? Also ich hatte auch noch eine Schilddrüsenüberfunktion und dachte, naja, also das könnte man ja auch ganz gezielt mal ansprechen, dann ist das nicht so kompliziert. Und dann habe ich also Billy dann gefragt, gleich vorne vom Eingang, und ob er nicht auch gleich für die Schilddrüse mitbieten könnte, also wenn das jetzt nicht so sein Thema wäre an dem Abend, weil ich hätte da auch noch eine Überfunktion. Und dann hat er also auch so ähnlich so, hat er mich in den Arm genommen, wiegt ja so 3 Zentner so circa, also das ist ja sehr so. Dann nahm ich in den Arm und lachte und meinte, ich sollte man erstmal aufhören zu rauchen. Und dass wir also, oder ich weiß gar nicht, ob er noch was da zu dem Thema gesagt hat, auf jeden Fall, es war nicht das Thema des Abends und hat auch nicht für die Schilddrüse gebetet und sie wurde auch nicht geheilt. Oh, so, und dann sind wir nach Hause gefahren und haben angefangen, also das, und wollten das unbedingt verstehen, was da jetzt eigentlich gelaufen war, und haben dann angefangen zu lesen, zu lesen, zu lesen, zu lesen. Alles, was mit Heilung im Gebet, im christlichen Glauben, so, was es da so gibt. Und und dann auch alles das zu tun, was er so empfohlen hat. Er hat ja viele Bücher auch geschrieben und da so war, wie man sich verhalten sollte als jemand, der eine Heilung, ein Wunder erlebt hat mit Gott und auch Gott Jesus nachfolgen wollte. Was so seine Empfehlungen waren. Und seine Empfehlungen bestanden zum Beispiel darin, dass man also jeden Tag in der Bibel lesen sollte, man sollte sich einer Gemeinde anschließen, man sollte jeden Sonntag in Gottesdienst gehen, auch wenn er nicht da ist. Und man sollte, also was da so empfahl, auch eine Heilungs-CD, das war so eine CD mit Stellen aus der Bibel, die sich nur mit Heilung beschäftigen, am besten Tag und Nacht laufen lassen, weil da seien auch schon viele geheilt worden. Naja gut, okay, das haben wir also gemacht und dann haben wir uns mal beraten lassen, wo welche Gemeinde wir gehen, und hatten da so eine kleine in Hamburg, die für uns nicht in Frage kam, weil verschiedene Gründe zu weit und jedenfalls die Elim war also dann unsere erste Adresse, kann man sagen, und haben uns da dann auch gleich so wohl gefühlt, dass wir am liebsten da, also ich hatte sofort so ein Bild so mit Schlafsack und dass man da eigentlich jetzt so einzieht und dann ist alles gut, weil da fühlte sich das gut an. Ja, und dann haben wir also das gemacht, und also dass wir diese CD, die lief also Tag und Nacht über mehrere Jahre, also mehrere CD-Spieler und CDs waren dann irgendwann, mussten immer erneuert werden. So ein CD-Spieler hält so circa 1,5 Jahre, 24 Stunden am Tag. Und haben also dann die Bibel gelesen, durchgelesen, mehr als jetzt schon. Und auch weitergelesen und uns der Gemeinde angeschlossen. Und währenddessen veränderte sich unser Leben komplett. Also wir hatten vorher so, kannten uns schon seit Anfang 80, aber waren also 7 Jahre dann zusammen, wo wir jeden Tag überlegt hatten, ob wir überhaupt zusammen sind. Also war es etwas schwierig, so beziehungstechnisch. Und in dieser Zeit, das war so 2001, 2002, kam so viel Frieden bei uns rein in die Beziehungen, in das ganze Umfeld, dass wir also dann irgendwann uns entschlossen zu heiraten, Familie zu gründen. Dann kam David und Sophie, also so zwei fantastische Kinder, also ganz große Schätze. Und dann war noch etwas, weil ich wollte eigentlich im Krankenhaus bleiben, also so, dann, so wie das dann so ist, man wird dann irgendwann Oberarzt und so, so ein bisschen Karriere machen. Das ging nur nicht, weil ich dann sonntags immer arbeiten musste und das musste ich sowieso, also man hat da ja so Wochenende eigentlich auch immer mit Arbeit und das konnte ich, dann wollte ich aber in den Gottesdienst gehen. Und dann habe ich gedacht, naja, wie willst du das machen? Also am besten musst du dich niederlassen, was ich nie vorgehabt hatte, weil ich fand die immer so frustriert und die wussten auch immer nicht so viel und so, weil natürlich der Wissensfluss ist in der Praxis, in der niedergelassenen Arztpraxis nicht so wie im Krankenhaus, wo man ständig ja fortgebildet wird, also täglich fast. Also es war ein sehr großes Krankenhaus mit der größten medizinischen Aufnahme in Hamburg, über 11.500 Patienten, also Aufnahmen im Jahr, und man also war da eben wirklich recht zentral. Hat auch Spaß gebracht, nebenbei gesagt, auch wenn es eben sehr hart war, so diese 30-Stunden-Dienste halt da mal durchzuziehen. Naja, gut, und so, also musste ich mich doch niederlassen. Und dann habe ich mir 25 Praxen angeguckt und irgendwo in einer auch oder recht unscheinbaren bin ich dann, haben wir dann gesagt, naja, okay, da lasse ich mich jetzt also nieder, und wusste aber nicht, dass das ein Diabeteszentrum ist, eine Diabetes-Schwerpunktpraxis, die dadurch gekennzeichnet sind, dass diese Schulungen, die man da macht, diese Diabetes-Schulungen, nicht budgetiert sind. Also all das, was meine Kollegen alle so frustriert mit dieser Budgetierung und dass man kein Geld hat und die Praxis nicht finanzieren kann, traf mich also überhaupt gar nicht, sondern ganz im Gegenteil. Es war fantastisch, was so die finanziellen Möglichkeiten anging. Kann ich vielleicht noch ein bisschen im Anschluss was drüber sagen, weil das auch ein wichtiges Thema ist, die Heilung unserer Finanzen. Also für viele ist das ja auch immer ein wichtiges Thema, sagen wir mal. Und hat mir Gott für euch auch noch was aufs Herz gelegt, nebenbei gesagt. Aber was mir als erstes in den Sinn kam, dachte ich, ach, da steht ja auch, also dass man auch für Kranke beten kann, auch wenn man jetzt nicht eben Heilungsevangelist ist oder Pastor ist oder also Gemeindeleiter oder Ältester, dachte ich, vielleicht gilt das ja auch für Ärzte so, ne? Und dann habe ich das also angeboten in der Praxis und habe das also erstmal so registrieren lassen im Verband Christen im Gesundheitswesen, so als christliche Praxis. Es gibt 3 oder 4 in Hamburg. Und mich dann dafür entschlossen, also das Gebet anzubieten persönlich für die, die es möchten, also gläubige Menschen oder aber auch, beziehungsweise und, dass wir dann, also so mit anderen, meiner Frau habe ich jeden Tag für die Patienten gebetet, aber auch in der Praxis waren 2 geisterfüllte Christinnen, die dann Gott sei Dank sich da beworben hatten und mit da ins Boot kamen, sodass wir da dann ein Gebetsteam haben, was auch weiter wächst, Gott sei Dank, und dafür alle Patienten beten und die auch in den Schulungen das Wort Gottes hochhalten, wenn die dann also zum Beispiel mit Entspannungsübungen kommen und dann irgendwelche Yoga-Übungen wieder mal oder sonst irgendwas mitbringen, dann kriegen sie plötzlich ein neues Testament. Wir lesen jetzt mal Psalmen und gucken mal, wie uns das entspannt. Oder probiert das doch mal in der nächsten Woche und dann erzählt mal, wie es ist. Und dann haben die dann so, oh, ja, das ist ja so, auch, das wusste ich gar nicht. Und ja, also doch, also die Richtung bei ganz, ganz vielen Menschen ist dann, dass sie diese ganzen Geschichten, die es so eben von der Esoterik her gibt, nach und nach vergessen oder ablegen können, Gott sei Dank. Und sich dann doch dem christlichen Glauben zu wenden, weil Jesus ist der einzige Weg zum Vater. Und das zu verstehen, ist ganz schwierig, wenn man gleichzeitig Akupunktur macht oder sowas, weil das ist nicht christlich. Und also das ist jetzt auch noch wieder ein anderes Thema, christliche Heilkunde, aber das ist ein Grund, also das sehe ich jedenfalls als ganz Wesentlichen, auch bei meinen Kollegen als gläubige Christen, als Ärzte, wenn die das so vermischen mit Homöopathie und sonst was, was eben nicht christlich ist, dass sie dann sich wundern, warum die Menschen nicht gesund werden. Weil es eben nicht der Geist Gottes ist, der da wirkt, sondern sie haben da so eine Vermischung. Und also da gilt es natürlich sehr klar zu sein. Also ich bin da so ein bisschen so ganz relativ konsequent, in der Anwendung, könnte man sagen, von Gebet und von dem christlichen Glauben in der Praxis. Und siehe da, auf einmal wurden ganz, ganz viele Menschen gesund. Und zwar, wie das beim Diabetes so ist, die meisten sind halt sehr übergewichtig, beim Typ-2-Diabetes, früher Alterszucker. Und wenn die dann also 20 bis 60 Kilo abnehmen, dann haben sie halt keinen Zucker mehr. Das heißt, sie müssen kein Insulin spritzen, sie brauchen auch keine Tabletten mehr, sie haben oft also auch keinen Bluthochdruck mehr und auch keine erhöhten Blutfette. Und überhaupt werden sie richtig gesund. Und wenn sie dann auch noch nicht mal einen Jojo-Effekt haben und die mit der 80-Jährigen, wenn die 30 Kilo abnehmen, auch keine Falten kriegen, dann ist das als Wunder zu bezeichnen, kann man schon sagen. Vor allen Dingen, wenn das im großen Stil passiert. Und man muss sagen, dass bei mir sehr viele Patienten durchlaufen, also ca. 200 pro Tag. Und wir haben jetzt so also pro Jahr, sagen wir mal so, Gewichtsabnahmen 1,5 Tonnen, 5 Jahre, wir haben das gezählt, 7,5 Tonnen. Ja, und ca. 150 bis 200 Menschen, die pro Jahr ihren Diabetes loswerden. Und das begeistert natürlich, spricht sich rum und die Praxis wächst exponentiell. Also das waren so 3 Mitarbeiterinnen vor 5 Jahren, jetzt sind das so knapp 15. Die Praxis ist also auch wesentlich vergrößert worden und wächst auch weiter. Und das ist so, wenn man das so sieht, wie Gott wirkt, dann wächst der Glaube. Und also auch für andere Erkrankungen. Und inzwischen ist es so, dass ich dann auch zum Beispiel Typ-1-Diabetiker, die eigentlich als insulinpflichtig gelten, habe, die keinen Insulin spritzen. Und ich habe sogar eine Patientin eine Zeit lang betreut, die hatte gar keine Bauchspeicheldrüse mehr und brauchte auch kein Insulin. Das ist natürlich dann, also wo man schon sagt, oh, das ist also, wie Billy mal gesagt hat, am Anfang hatte er keinen Glauben für eine Aspirin, für einen Kopfschmerz. Und irgendwann sind die Toten halt aufgestanden, weil sein Glaube halt so groß war. Und das ist, glaube ich, ein zentraler Punkt im christlichen Dasein, der Glaube, beziehungsweise der Wachstum im Glaube. Weil wir sind ja für vieles berufen. Und dann sagen wir immer, oh, da steht doch das und das und das. Und wenn ich hier meine Umstände mir angucke, dann entsprechen die ja irgendwie dem gar nicht so. Und wie komme ich jetzt aber dahin, dass das eigentlich als Königskind und den Verheißungen da jetzt plötzlich hinkommt? Weil da will ich ja hin und da soll ich doch eigentlich sein. Und wieso bin ich da eigentlich nicht? Auch noch ein etwas anderes Thema. gut, aber man macht sich jetzt so seine Gedanken. Und ich habe nun, und das muss man sagen, ist eine unglaubliche Hilfestellung, wenn man so will, das Vorrecht, jeden Tag ständig für Menschen beten zu dürfen. Das tue ich auch. Das heißt also, es fängt mit Gebet an, der Tag, und ich arbeite ja so 12, 14 Stunden, sagen wir mal so, pro Tag. Und diese besagten 200 Patienten kommen zwar nicht alle in die Sprechstunden, aber sind dann da, und es wird gebetet. Also jeder, dann kommt also alle im 10-Minuten-Takt teilweise dreifach belegt. Und, ja, und ich wollte eigentlich für Gebet, und es ist auch übergemeint, von vielen Gemeinden. Die Entferntesten kommen so von Frankfurt, Bremen, Lübeck inzwischen. Also es ist da sehr weiter Einzugsbereich. Und die kommen dann für Gebet in die Praxis oder um halt irgendeinen gesundheitlichen Rat, weil sie davon gehört haben oder irgendwie sowas. Jedenfalls, es wird gebetet. Und dieses ständige Beten beeinflusst natürlich auch den Geist, ist logisch, nicht? Also und auch das Herz, weil man sieht dann ja viel. Dann kommen sie wieder und sagen, oh und so. Und übrigens, also letztes Mal, als sie gebetet haben, so war das zum Beispiel ein Beispiel, da war eine ältere Dame, Anfang 80, sagen wir mal so landeskirchlich im Glauben, ein bisschen charismatisch angehaucht, würde ich so etwas salopp sagen. Also glaubte also auch an die Kraft des Gebetes, hatte seit Wochen gebetet, sie und auch ihre Familie, weil ein Enkelkind geboren war in Los Angeles, da ihre Kinder wohnten in Kalifornien, wohnen immer noch. Und der Mann war nicht gläubig, die Tochter auch so, also so, dass sie jedenfalls täglich betet. Man würde sagen, also vom Charismatischen, vom Pfingsten, also nicht geisterfüllt, aber schon, also so mit dem Herzen sehr an Jesus. Und dieses Kind war eben auf die Welt gekommen und hatte einen sehr großen Hirntumor. Und so stark und in so vielen Formen auch ausgeprägt, dass es praktisch nicht lebensfähig war. Das war auch so, dass sie es gleich auf den Sehnerv gedrückt hatte, sodass sie das also auch blind war, das konnte nicht sehen. Es war auf der Intensivstation dort und die Ärzte hatten nun vorgehabt, also so die nächsten 2 Wochen spätestens noch ein bisschen gucken. 3 Monate war das immerhin schon, wollten sie die Geräte abstellen und dann sollte es halt dann auch nicht am Leben bleiben. Und dann hatte sie mir das erzählt und sie weinte dann und waren die Tränen in den Augen und so dann sagt, ja, meinen Sie, also soll ich auch nochmal, oder ich kann ja auch nochmal beten und so. Und dann meinte sie, ja, machen Sie ruhig, Herr Elsen. Und dann bin ich halt so rumgekommen, wie ich das meistens mache, und habe so die Hand auf ihre Schulter gelegt und so, oh, Vater, so. Und dann hatte ich den Eindruck, und das ist also auch so, man wundert sich immer, also deswegen, also wenn man, also man sollte wirklich, also das, dieses Betet ohne Unterlass, also das ist also eine, es gibt so verschiedene Dinge, die mir am Herzen sind, die ich eigentlich jedem wirklich nur dringend ans Herz legen kann, insbesondere wenn man sagt, ich will mehr, möglichst wirklich 24 Stunden am Tag beten. Es hilft nichts. Ne? Also man fängt natürlich an so mit, so mit mal ein paar Minuten, morgens, mittags und abends, und es fällt einem dann zwischendurch ein, aber es wäre gut. Also das ist jedenfalls sehr hilfreich. Und dann hört man plötzlich, ich dachte, also naja, also ob ich jetzt hier auch noch bete, also das weiß ich nicht. Ne? Aber plötzlich hatte ich, während ich die Hand auf die Schulter gelegt habe, hatte ich den Eindruck, dass Gott genau darauf gewartet hatte, dass ich jetzt auch noch dahin mich in Gebet stark mache, beziehungsweise vielleicht auch jemand anderes, das will ich gar nicht auf die Person beziehen, dass aber es irgendwas noch gefährt. Und in diesem Moment, also ja, und Gott hörte so die ganze Zeit und es war irgendwie wohl noch nicht das Richtige. Und dieses Gebet war irgendwie so im Gefühl ein erhörliches oder eins, was erhört wird. Und tatsächlich, also ich habe es nicht wesentlich geglaubt, aber ich hatte den Eindruck, so im Geist, eine Woche später kam sie und sagte, Elsen, Sie glauben es nicht. Dieser Tumor ist kleiner geworden, der ist jetzt also wesentlich kleiner, so dass die Ärzte jetzt sagen, also dass die Geräte werden nicht abgestellt, wir fangen mit einer Chemotherapie an, haben wir nochmal gebetet und auch sonst, also jetzt war so ein bisschen so Licht am Horizont und tatsächlich 2-3 Wochen später waren das nur noch 2 Zentimeter, so 2-3 kleine Tumoren, sie konnte wieder sehen und die Chemotherapie fing sie auch an gut zu vertragen, also so ein Prozess, Heilungsprozess eindeutig in Gang gekommen. Und das hat uns natürlich riesig begeistert und beflügelt. Letztens in einem Vortrag, in einem Alpha-Kurs, über das mit dem Thema Heilt Gott heute noch, habe ich hinterher gehört, eine Spontanheilung hat es dabei gegeben, dass da ein junger Mann war, der eine OP hatte, einen OP-Termin für Krampfadern, eine Woche oder 10 Tage später, weil er so überfingerdicke Krampfadern an beiden Beinen hatte, der so während des Vortrags so ein Ziehen gespürt hätte in den Beinen und am nächsten Tag waren die halt nicht mehr da, die OP ist abgesagt worden. Und ging es nicht, war gesund. Und das war natürlich sowas beeindruckt einen immer, weil das hört man immer von vielen und man denkt aber gar nicht, dass das bei einem selbst auch passieren kann. Und also ich glaube, dass also natürlich jeder so verschiedene Berufungen und Schwerpunkte hat, das denke ich schon, dass nicht jeder das gleiche hat, aber dass auf jeden Fall das noch viel, viel mehr in dem Leben eines Einzelnen möglich ist, als man das so denkt. Und das kann ich also deswegen sagen, weil ich selbst immer ganz überrascht bin, wenn was passiert, wenn ich bete, auch wenn ich gar nichts fühle. So, und das wäre jetzt also auch ein Teil des Themas, was mir sehr am Herzen liegt, dass wir diesen man könnte sagen, Glaubensschritt oder auch Verständnisschritt so mal sacken lassen, uns bewegen lassen davon, was Glaube eigentlich ist. Dass wir sehen unsere Umstände und die sind nicht lustig und wir haben ganz, ganz große Verheißungen und Berufungen. Und man wünscht sich so einen Schalter eigentlich, wo man sagt, so, und jetzt ist das alles so und das alles ist nicht mehr. Und jetzt mache ich das so wie Jesus und als sein Kind tue ich seine Werke und größere. Selbstverständlich, weil das steht ja in der Bibel. Und entweder stimmt das, was in der Bibel steht, oder es stimmt nicht. Und wenn es stimmt, dann muss es doch auch irgendwo sein. Also hier steht was ich aber in meinem Leben bisher nicht sehe. Und das nennt sich ja Glaube. Ne? Also das zu sehen, das zu ergreifen, was man nicht sehen kann. Und dieses Wachstum im Glauben, wenn das so dramatisch ist, dass Jesus sagt, wenn das nur für ein Senfkorn gilt, dann bewegen sich schon Berge. Was ist erst, wenn das, also noch viel mehr als ein Senfkorn, das ist ja nicht sehr groß, so ein Senfkorn. Und das heißt, ich darf wirklich erwarten, dass wenn ich bete, dass dann sich die Welt verändert. Und das muss ich geistig durchdringen, muss ich verstehen, dass das so ist. Aber abhängig von meinem Glauben. Und also ist mein Ziel, im Glauben zu wachsen, weil ich genau in diese Vollmacht hinein will, in diese Autorität. Das gilt für jeden Einzelnen, wie wir alle hier so da sitzen. Kann sich jeder wirklich, also es ist nicht der Banknachbar oder sonst irgendwer, der das nur noch nicht weiß, sondern es gilt für jeden Einzelnen. Und ich glaube, dass Gott, Jesus, wünscht sich nichts sehnlicher, als dass wir das endlich verstehen, was er an gedeckten Tischen da vor uns schon die ganze Zeit hat und nicht, dass wir die ganze Zeit wie so scharf mit seinem Längs gehen und sagen, oh, das ist aber, wieso tut der Herr hier bloß nichts? Ich verstehe das überhaupt nicht. Und man steht immer da und sagt, hier, willst du hier, und bietet das alles an. Und irgendwann ist das Leben halt um Ja, also irgendwie mit Gott, das ist auch, ich weiß, also da hätte man eigentlich, also in der Bibel steht jedenfalls, also naja, vielleicht bin ich halt noch nicht so weit gewesen. Das ist sicher so, denkt Gott nicht. Sondern er mit seiner unglaublichen Liebe möchte, dass jeder Einzelne genau das erkennt und ihm diese Liebe halt wiedergeben kann. Das ist also eines, was nur mal ganz, weil es würde zu weit führen, das jetzt noch genauer zu erzählen, aber was mir da so für Gedanken dabei sind, es ist mir nur ein wirklich Herzensanliegen, weil ich erlebe das selbst und ich erlebe, dass ich ständig im Glauben wachse. Dadurch. Und dann, also das ist eine Wechselwirkung. Ich sehe etwas und denke, naja, kann sein, kann auch nicht sein. Ja, vielleicht hat das ja irgendeinen Zusammenhang, zeitlich mindestens folgt das irgendwie meinem Gebet, könnte sein und man hat ja auch dafür gebetet. So, und dann fängt das, geht immer weiter, immer weiter, immer weiter. Und irgendwann, und so ist das inzwischen, auch weil das sind so viele Leute, wenn einer sagt, oh, sag ich kann überhaupt nicht abnehmen, ich verstehe das gar nicht und so, ich habe das ja seit 40 Jahren und überhaupt so, wenn ich sage, du kannst schon nach Hause gehen, das ist schon erledigt. Das mache ich so. Und die nehmen auch dann so ab. Die nehmen bis zu 10 Kilo pro Monat ab, 60 Kilo im Halbjahr. Und es ist nicht, weil sie eben jetzt hier zu den Weight Watchern gehen oder die Hälfte essen oder sonst wie, sondern weil ich weiß, dass wenn sie diesen Raum betreten und sie dann nach Hause gehen, dass das wird schon. Ne? Und in Hamburg sagt man, das wird schon. Ne? Das ist nur so, das kann eben sein, dass das auch eine Zeit lang dauert. Das heißt nicht, wenn, und dann kommt er nach einer Woche wieder oder zwei und sagt, also, Sie haben ja für mich gebetet, aber das hat ja gar nichts gebracht. Also, ich bin ja genauso dick. Ich wiege eigentlich noch ein bisschen mehr. Das ist im Grunde genommen völlig egal, weil wir sollen schon ergebnisorientiert sein. Also, ich denke, dass wir unglaublich wenig Zeit haben. Also, ich fühle mich immer so, dass also jede Minute zählt. Und trotzdem ist es so, dass ich eben nicht sagen kann, oh, hat nicht geklappt oder so, sondern dann heißt es einfach, ich bleibe da ganz entspannt, ich bleibe im Gebet dran und vielleicht, und so ist es auch nicht ganz selten, gerade wenn man so viele Menschen sieht, nach zwei Jahren plötzlich 255, 245 Kilo. Dann sage ich, oh, wie haben Sie denn das gemacht? Ja, weiß auch nicht, aber ich dachte, ich mache das einfach mal. Ne? Und man redet und macht und tut und man betet. Zwei Jahre immer für dieselbe Sache. Man bleibt immer dran. Und wenn es das Letzte ist, was ich am letzten Tag meines Lebens mache, dann bleibe ich trotzdem dran und sage, Herr, ich will mehr von dir. Ich will wachsen. Vergib mir all meine Unvollkommenheiten und sieh es nicht an. Und dein Herz möchte ich, Jesus. Ne? Und dieses ständig im Gebet dranbleiben und einfach immer dran zu bleiben, das ist so wie ich weiß gar nicht was, also wie wenn man läuft oder Fahrrad fährt, dann sagt man ja auch nicht, da fällt mir ein schönes Beispiel und ein. Wenn man jetzt zum Beispiel, also hier wird ja viel Wein angebaut, ne? Dann sagt man, also man geht jetzt in den Weinberg und jetzt also will man mal so, na, und dann nach 10 Minuten geht man nach Hause und sagt, also das bringt überhaupt nichts. Das Ding wächst, weder wächst das, noch da kommt auch gar nichts raus, also an Früchten oder so. Das würde man ja nie machen, sondern man geht da rein, man geht da raus, nächsten Tag wieder und wieder und wieder und wieder und wieder und irgendwann, und das weiß man aber auch, irgendwann. Wenn man das erste Mal, wenn als Kind das erzählt kriegt, dann weiß man das vielleicht nicht unbedingt, dass da tatsächlich ein halbes Jahr später oder wann auch, das wissen Sie alle besser als ich, da plötzlich dann diese Traumen dran sind. Ne? Aber ich bin eben nicht vom ersten Tag an verpflichtet anzunehmen, am nächsten Tag sind die Traumen da und das Ding ist perfekt. Ist eben nicht so. So ist Wachstum eigentlich nicht angelegt. Und es gibt aber schon, das nennt man dann Wunder, dass am nächsten Tag tatsächlich alles fertig ist. Okay, dann freut man sich. Hat man sich viel Arbeit gespart. Aber in der Regel ist es eben so doch ein Prozess. Und dann, und das hat, als ich darüber nachgedacht, oh, und so, als Uwe sagte, oh, dass ich doch mal ein Zeugnis geben sollte, ich dachte, was könnte ich denn so erzählen und so, dies und das. Und dann kam wirklich so vom Herrn, spricht darüber. Und zwar geht es um Reichtum, nämlich wann man reich ist. Und das gilt so in dem Bereich Finanzen, was ich eben schon angesprochen hatte, dass der nicht reich ist, der die 2 Millionen auf dem Konto hat oder wie viel, sondern der das teilen kann. Das heißt jetzt auch nicht, wenn man, oder vielleicht schon in die Richtung, okay, wenn du 2 Millionen hast, dann spend sie lieber, sondern es ist so, wir haben so unsere Erfahrungen gemacht, weil Billy zum Beispiel sagte, gib dann Zehnten. Und dann haben wir gesagt, so 10. Euro, das ist aber ganz schön viel. Ne? Also wir hatten so 2000 Euro damals, also so im Anfang hat man das so als Assistenzarzt. Und dann war so der Glaubenstag damals im Stade, nannte sich das so, also vor der Pfingst-Europa-Konferenz in Berlin. Und dann kam so eine Stimme so richtig zu meinem Ohr. Und ich dachte, das steht, also spende 2000 Euro für die PEC, für die Pfingst-Europa-Konferenz. Und ich dachte, kann man ja auch ein bisschen liebevoll, ein bisschen sanfter sagen, muss man ja nicht so dramatisch, so. Ich hätte schon gehört und so, ne, und so ist doch Gott gar nicht so zack. irgendwie, aber naja gut, also es gab auch gar keine Alternativen da, so, das war schon ganz klar angesagt. Und dann habe ich das gemacht und das war praktisch unser ganzes Geld. Und dann innerhalb von 10 Tagen passierten unglaubliche Dinge. Das heißt, ich habe plötzlich Nachtdienste erstattet bekommen von vor 2-3 Jahren. Normalerweise kriegt man ja monatlich seine Gehaltsarbeit und da sind die ganzen Dienste natürlich auch mit drin. Also ja, wir haben Ihnen ja für ich glaube, ein Jahr oder irgendwas Ihre Dienste nicht bezahlt. Hier haben Sie so und so ein paar tausend Euro, waren das 4.000, 5.000 oder so. Und dann dachte ich, komisch. Ja, danke. Wunderbar. Einen Tag später ein Anruf von der KV, so der Kassenärztlichen Vereinigung, dann haben wir gesagt, ja, also Herr Elsen, Sie, wir haben ja jetzt Ihre Schwerpunktpraxis, was ja mit vielen Kosten, weil viel Mitarbeiter und so verbunden ist, aber die Patientenzahlen sind noch nicht da und deswegen wollten Sie die Schulung nicht erstatten, was eben sehr viel Geld bedeutet, also dass man einen sogenannten Überbrückungskredit, man braucht dann, was weiß ich, um eine Zahl zu nennen, 40.000 pro Monat, um diese Betriebskosten zu decken und die hatte ich natürlich nicht. Und dann habe ich aber gesagt, das fand ich aber nicht fair, weil also ich habe ja schon gearbeitet und dafür kein Geld zu kriegen, bloß weil ich nur 200 Diabetiker statt 400 habe und so. Und dann kam ein Anruf und sagte, Herr Elsen, ich weiß nicht, wir haben uns sowas überlegt, also langer Rede, kurzer Sinn, also Sie kriegen das Geld und wir reden nicht mehr drüber. Sind Sie damit einverstanden? Okay. Und dann kam also noch, also wurde das Ganze noch um ein Vielfaches getoppt dadurch, dass meine Frau, also im Mutterschutz, sie ist eigentlich in der Alzheimer-Forschung, da im UKE, in der Uni, Universitätsklinik in Hamburg, im Mutterschutz so ein bisschen in der Praxis mitarbeiten wollte, um mal ein bisschen Geld zu verdienen. Und dann wir irgendwie in Pharmastudien hineinkam, an einen sogenannten Monitor, also einen Leiter, der das dort machte, der da ganz entspannt war und sagte, ja und so sind die Studien, Phase 2, Phase 3 Studien, also Medikamententestung, die aber schon zugelassen sind so oder kurz davor stehen. Und man hat so, also, es gibt so 400 Studienzentren in Deutschland, jedes Studienzentrum betreut so 5 Patienten und man verdient damit halt Geld, nicht? Also das ist viele Praxen, weil die ja sonst pleite gehen mit den ganzen, was man so verdienen kann, machen das eben nebenbei, eben wie gesagt mit 5 Patienten. Um zu sagen, also pro Patient kriegt man dann über anderthalb Jahre gesehen 1.500 Euro oder so bis Maximum. So. Und dann waren das hier so innerhalb von 2 Wochen 90 Patienten. Es war das größte von 400 Studienzentren innerhalb von zwei, drei Wochen. Das war unglaublich. Und natürlich brauchte ich dann auch keinen Überbrückungskredit mehr. Und es war so sensationell, sodass wir so inzwischen natürlich auch durch diese Erfahrung ermutigt und gestärkt, es mit dem Zehnten geben oder wenn es um Projekte der Gemeinde bei uns geht und wir sagen ja und so, oh Mensch, da hatte dann der Matthias hatte plötzlich so eine Idee, also die Gemeinde hatte da viele Schulden und so. Das lass uns doch mal jetzt irgendwie alles so vom Tisch bringen oder sonst irgendwie, dass man da sagt, okay, ich unterstütze das und darf erwarten, dass Gott das wirklich segnet, weil man baut sein Reich. Und Gott will, dass wir sein Reich bauen, dass wir jeder an den Platz kommen, den er für uns vorgesehen hat, dass sein vollkommener Plan für jeden Einzelnen in Erfüllung geht. Und er hat das genau vorgesehen, bevor wir überhaupt auf die Welt gekommen sind, wo jeder Einzelne stehen soll. Und das, da möchte er uns hinhaben. Und dafür brauchen wir ein Miteinander, wie wir das auch noch gar nicht kennen. Das heißt also, dieses, was Gott mir so aufs Herz gelegt hat, dieses Reichsein heißt nicht eben jetzt materiell viel Geld zu haben, sondern das Teilen. Je mehr ich gebe, umso mehr, und das bezieht sich nicht nur auf Finanzen, umso reicher bin ich. Je mehr Freunde ich habe, je mehr Liebe ich teilen kann, umso mehr ist es so, dass es ein Miteinander wird und wir erwarten dürfen, dass Gott da richtig sich dazu stellt und was fantastisch Großes wird. Und immer wenn Uwe hier erzählt hat, meine Güte, was wir hier alles so vorhaben, und dann hat er mir so ein bisschen erzählt, so mit Bauvorhaben zum Beispiel und so, und dann dachte ich, oder haben wir auf der Fastenfreizeit und so dafür gebetet und also das haben wir alle den Eindruck gehabt, dass wirklich was ganz, ganz Tolles hier und Großartiges hier vor euch liegt. Also bleibt da dran, lasst euch nicht in Einzelgruppen unterteilen oder sonst irgendwas, sondern es miteinander, das macht stark. Und Jesus stellt sich dazu, könnt ihr ganz sicher sein, auch wenn ihr es nicht sofort seht oder wenn ihr sogar den Eindruck habt, naja, das ist ja genau das Gegenteil. Das kriegen wir Gott nicht, das kriegen wir nicht, das klappt nicht. Das ist so, wir sagen immer, wenn es ganz glatt läuft, dann sind wir auf dem Holzweg. Weil es ist ein geistliches Kampffeld und wir müssen da wirklich Land einnehmen. Und das ist so, dass man eigentlich sagen, genau gegenteilig sagen kann, das haben wir auch, also ich sage das jetzt nicht wegen hier oder sonst was, sondern weil, also eigene Erfahrung, dass man es sich da irgendwie zu bequem gemacht hat oder irgendwie es sich gemütlich gemacht hat. Und das kann man jederzeit, insbesondere wenn wir im Glauben wachsen und unser Leben sich verändert, dahingehend, dass wir ein immer schöneres Leben bekommen. Die Beziehungen entspannen sich, in der Familie bekehren sich die Menschen, finanziell ist das alles gut. Es passieren Heilungen übrigens in der Zwischenzeit, die Schilddrüse ist dann auch geheilt worden. Ist das alles so, immer wird es immer schöner und immer netter. Dann kann man sagen, warum soll ich jetzt eigentlich zweimal am Sonntag in den Gottesdienst gehen? Ich muss doch nicht morgens, insbesondere hier mit den Kindern, die dann müde sind und abends erst um 10, 11 ins Bett kommen und dann noch vorne mit diesem lauten Lobpreis und die Kinder gehören ins Bett, das sagen ja auch viele, da, also hilfreich. Aber wenn man die Ergebnisse sieht, dass die Kinder dann, wo sie auch stehen und gehen, also ein Zeugnis geben, dass man von 50 Büchern, wenn man den anderthalbjährigen sagt und nimmst dir ein Bilderbuch mit, sie einfach hin und her geht und dann die Kinderbibel rausholt oder die von selbst Lobpreis machen oder die Kinder einem die Hand auf den Kopf legen oder streitet euch nicht oder ich segne euch jetzt. Das ist so schön. Und dass man sich also bitte nicht entmutigen lassen sollte von Schwierigkeiten. Ganz im Gegenteil, man sollte nachdenklich werden, wenn alles so ganz easy erscheint, weil wir stellen uns mit Frage, wie lange noch? Und in dem Moment, wo es schwierig wird, heißt auch nicht unbedingt, dass ich jetzt richtig liege. Das muss man also wirklich bitte mit Weisheit zu verstehen, die Geschichte. Aber es kann ein Hinweis dafür sein, dass hier wirklich einfach Steine in den Weg gelegt werden. Weil wenn das jetzt alles klappt, was man sich so vorstellt, da richtig hier der Geist Gottes reinkommt. Und wenn ich diese Versammlung hier sehe, wie ich sie heute Morgen, dann fühle ich mich überreich beschenkt, hier sein zu dürfen, weil ich finde, ihr macht einen fantastischen Lobpreis, ihr habt eine fantastische Stimmung hier und es ist wirklich Geist Gottes da. Danke. Okay.